ich möchte eines Tages zurückblicken können und sagen können, ich habe jemanden gefunden, der so einen Einfluss hat wie ein Ed Sheeran oder eine Adele. Ich weiß, das ist so voll weit aus, ob das passiert, ich weiß es nicht so, ne? Aber das ist der Anspruch, mit dem ich an dieses Ding rangehen möchte. Ich möchte einen Song haben, der die Welt bewegt. Ich werde mies auf die Fresse fallen, ganz oft. Ich bin mir so sicher, aber ich liebe das. Lass mich auf die Fresse fallen. Soll ich zurückblicken und denken, warum dachtest du kannst das? Alter, du hast auch gar keine Ahnung. Weil das hatte ich mit Haste FTV auch. Ich will, dass es für was steht. Das ist, glaube ich, der Punkt. Mhm. Ich will, dass in meinem Label Menschen arbeiten, die aussehen wie ich und auch Jobs bekommen, die so aussehen wie ich, weil sie gut sind in dem, was sie machen und denen nicht die Tür zugeschlagen werden sollte aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer Sexuality. So, ich möchte das, was in diesem Label stattfindet und was wir damit machen, und das muss auch größer sein als Musik.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Wie Steph Carl in die Musikindustrie gestartet ist, habt ihr schon in der letzten Folge Thematakt gehört. In dieser Folge erzählt Steph, warum sie 16 Bars verlassen hat und wie sie ihre eigene Plattform Hey Steph gegründet hat. Es geht außerdem um ihre bisherige Labelarbeit bei Atlantic Records und dass sie bald ihr eigenes Label starten wird, das auch ein Safe Space sein soll. Wenn euch das Gespräch gefällt, lasst gerne eine Bewertung auf Spotify. Einfach auf die Podcast-Seite gehen, die drei Punkte klicken, auf Show bewerten klicken. Dieses Interview könnt ihr hören und sehen, zumindest auf Spotify und YouTube gibt es das Ganze auch mit Video. Ich freue mich über Feedback. Wollt ihr das häufiger oder reicht euch eigentlich Audio? Wen ich als nächstes interviewe, hört ihr am Ende der Folge. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß beim Hören. Also Lil Yachty war Interview ganz, ganz am Anfang und dann warst du auch noch lange nicht Teil von 16 Bars so an sich. Aber wie ging es denn dann weiter? Du hast dann studiert und Interviews gemacht und dich weiter reingenördet und dann auch die Vorschläge selber gemacht, oder kamen dann schon die Leute von 16 Bars und Co. auf dich zu und haben gesagt, hier kommt wieder Artist XY, hast du Bock?
Ja, das hat sich so eingeschlichen, so, ne? Also, dass die meinten so, hey, der ist da und da, der ist da und da, und dann irgendwann so, hey, komm mit aufs Festival, und so ist es dann so Stück für Stück, habe ich dann halt immer nur die Ami-Rap-Sachen gemacht und nicht so viele. Ich glaube, ein anderes großes war Designer. Was ich damals gemacht habe, weil Designer war ja mal ganz groß mit diesem Song Panda, und das war so sein Momentum, und keine Ahnung, ist ja auch leider katastrophal verlaufen, seine Karriere, aber ja, das hat sich dann so reingeschlichen, und irgendwann wurde ich halt Teil der Redaktion und Teil vom Team, richtig, und habe halt dann bei Universal aufgehört und wollte auch nicht dort, also ich wollte auch nicht bei Universal zu dem Zeitpunkt weiterarbeiten, weil ich einfach gemerkt habe, das, was ich bei 16 Bars aufbaue, das ist, wer ich bin, so, das ist meine Nische, das ist mein Space, und das kann mir niemand so nachmachen, so, und wird auch niemand mir jemals so nachmachen. So, diese Zeit, vor allen Dingen vor Corona, wie viel ich an Content und Interviews gemacht habe, so, und dann auch während Corona. Und
weißt du noch, wie viele pro Woche, pro Monat das ungefähr waren? Pro Jahr?
Nee, weil es ist ja auch phasenweise. Es gibt Phasen, wo es super viele Konzerte gibt hier. Dann gibt es die Festival Season, wo in kürzester Zeit massenweise Interviews entstehen. So.
Wie hast du dich denn dann vorbereitet? Weil da kannst du ja nicht so, ich habe dieses eine Interview und bin im Tunnel, was mir ähnlich geht, ne, so ein bisschen Bulimie-Lernmäßig. Ich fange auch sehr spät an, mich auf Interviews vorzubereiten, weil oftmals Leute auch absagen. Also diese Woche zum Beispiel auch wieder vorgekommen. Und ich dann mich ärgere, wenn ich mich halt so richtig rein in diese Zone, wo man das Gefühl hat, ich kenne die Person, ich weiß ungefähr, was sie sagen kann, und ich weiß, was sie auch auf Fragen geantwortet hat und so. Und da dann nochmal reinzukommen, finde ich zum einen ein bisschen schwierig und dann auch frustrierend, weil du warst mal da an dem Punkt. Ja. Aber bei einem Festival hast du dann ja an einem Tag vielleicht 3-4 Interviews. Kriegst du das trotzdem so hin?
Ja.
In die Person rein?
Ja, in sehr kurzer Zeit.
Mhm. Also machst du dann in 2 Tagen trotzdem die Vorbereitung für 4 Interviews?
Nee, ich mach's immer so, ich habe eine Wishlist in meinem Kopf, wen ich gerne unbedingt haben will. Für die mache ich die Vorbereitung. Und aber eine grobe. Eine, wo ich weiß, ich krieg 10, 15 Minuten full. Und damit gehe ich rein. Alles andere ist whatever happens, happens. So. Und ich habe super viele allgemeine Fragen, die interessant sind, Artists zu fragen, die ich immer auf Abruf habe.
Mhm.
Und mittlerweile habe ich auch sehr viele Fragen, die menschlich interessant sind, also nicht nur artistbezogen, sondern personeninteressant sind, die ich auch auf Abruf habe. Und das ist einfach durch TikTok entstanden, so durch TikTok, mein TikTok-Konsum, mein so Deep Questions to Ask, Scheiße, so, keine Ahnung.
Hast du mal eine zum Beispiel, diese menschlich interessanten Fragen?
Was würdest du deinem jüngeren Ich sagen? Mm. Ist so ein ganz Klassiker, super ja. Dings, kann sehr interessant sein, kann lame sein, was auch so eine geile Artist-Frage ist, so, also wie ist es jetzt, dein Traum zu leben? So ist es, wie du es dir vorgestellt hast. Mm. Da merken die meisten Leute nein. Ja. Das ist voll schwer, das ist anstrengend, aber es ist auch mega geil. So, oder was auch so eine sehr geile allgemeine Frage sein kann, es sind so große Fragen, so was, weil ich frage ja auf Englisch, what's the biggest misconception about you, ne? Was ist so etwas, das Leute über dich immer total falsch verstehen? Mhm. Du wirst überrascht, was Menschen dann sagen, so, ne? Ja. Also es gibt so allgemein gute Fragen, die man immer hat, und dann gibt es natürlich Nischfragen, die man vorbereitet, so, ne? Und wenn kurz vorher zufälligerweise ein Skandal war oder irgendwas Interessantes passiert ist, better believe I will be the first person to ask. So. Das kriege ich über Social Media mit. Genau, ja.
Aber du beschreibst die Zeit bei 16 Bars auch als toxisch.
Ja, total. Also um Gottes Willen. Also wirklich, wow. Das war auf jeden Fall schon viel. Und ich glaube, wenn man sich die Marke und dieses Unternehmen anguckt, dass so viele Menschen davon gehen und weggehen, obwohl die ja das machen, was sie lieben, that's telling. So, ne? Also wenn du am Anfang bist und einen Ort suchst für ein Praktikum und einfach merkst, eine hohe Fluktuation in einem Unternehmen und die Leute bleiben nicht, es hat einen Grund. So, ne? Wenn, also ich habe die Zeit, die ich dort hatte, war so geisteskrank und verrückt. Und ich glaube, war sehr wichtig, in wie ich mich dann weiter geformt habe und entwickelt habe und so. Aber das Schönste in der Zeit waren meine Kollegen, weil ich war das erste Mal umgeben von Menschen, die genauso einen Knacks weg hatten wie ich, was Musik betrifft, zusammen und genauso gern recherchiert haben und genauso gern geilen Content gemacht haben. Und ich muss sagen, bei 16 Bars, die waren sehr offen für neue Ideen, was du auch nicht immer hast. Also, mein einer Kollege hat einfach gesagt, ey, ich will ein Format machen, das heißt ohne Grund, Untergrund. Oder so ein Underground-Format machen für so Underground, Up-and-Coming-Leute. Und der Chef war so, hä, witzig, ja, mach. Weil die haben das Equipment, man hat das Ding. Und man hat einfach super viel sich ausprobieren können. Ich finde, es hatte sehr viele positive Seiten, aber es hatte sehr, sehr viel, was auch sehr schwer war. Also ich meine, ich war alleine als Frau mit 8 Dudes, so, ne? Also in diesem Unternehmen. Und es war sehr viel, war ein Kampf. Und ich habe dort sehr starke Freundschaften geschlossen. Lebenslange Freundschaften, würde ich auch behaupten, die ich bis heute noch habe, und die, wir sind aber alle gegangen. Und das, was es geil gemacht hat, die Zeit dort, war das Team, die Menschen. Und das ist grundsätzlich auch das, was super viele Unternehmen nicht verstehen oder unterschätzen, diese Mentalität von jeder ist ersetzbar, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du wirst niemals dieses zweite Erblühen von dieser Marke, das waren die Menschen, die dahinter standen. Das waren Tom Thaler, das waren Hachi Altimpina, das waren Benny 030, das war ich, das war auch ein Adi, so, ne? Das war so eine Gruppe an Menschen, dann irgendwann die Praktikanten, die danach kamen, weil wenn du so, es gibt einen ganz, ganz geilen Spruch, einen Business-Spruch, den mir jemand mal gesagt hat. Ich glaube, es war sogar Natascha Augustin, um ehrlich zu sein. Die ist eine krasse Verlegerin, war meine Mentorin jahrelang auch in dieser Atlantic-Zeit. Und sie hat gesagt, A people hire A people, B people hire C people. Und bei 16 Bars waren es alles A people, die dann auch A people reingeholt haben, so was Praktikanten betrifft. So, ne? Also wir haben so geile Leute gefunden und so mäßig reingebracht ins Business, die sich dann selber ihren Weg gemacht haben, established haben, und das ist so, weil du ein Gefühl dafür bekommst, was für ein Typ Mensch, so wer hat die Passion dafür, und es war eigentlich so ein ganz krasser Creative Hub und ist dann einfach wirklich an Missmanagement und meiner Meinung nach an sehr vielen Sachen kaputt gegangen, aber so die Grundstruktur dort war nicht dafür ausgelegt, dass es hätte niemals nochmal, es kann nicht klappen ohne diese Menschen so. Es kann nicht klappen oder ohne Leute, die es nicht für, aus monetären Gründen machen, sondern weil sie es lieben. Und ich glaube, in diesem Gespräch musst du auf jeden Fall gemerkt haben, ich liebe diesen Scheiß. So, I love it. Ich liebe dieses Business, ich liebe Musik, ich liebe das. Und ich glaube, die haben das einfach sich da total verschätzt. So, weil jetzt die ganzen Leute sind weg, die das wieder so zum Brummen gebracht haben und ein Logo ohne die Person dahinter ist nichts.
Aber was genau war jetzt toxisch? Also man denkt ja auch die Mitarbeitenden, aber für dich war es dann die faire Behandlung von, sag ich mal, oben, also von Chefredaktion oder noch von
Mitarbeitern? Ich glaube, wenn ich dir auflisten würde, was da alles nicht gut gelaufen ist, sitzen wir hier bis morgen. Und das mache ich auch nicht. So, ich kann da sagen, da waren sehr viele geile Sachen. Ich habe super viel gelernt von, wie man nicht ein Unternehmen leitet. So, mittlerweile habe ich selber Mitarbeiter. Mittlerweile habe ich auch einen anderen Blick für, wie man mit Menschen umgeht und in was für einem Space Leute glücklich sind zu arbeiten und mit einem zu arbeiten. So, und ich glaube, das, was es mal war, wird so niemals wieder entstehen. So, und die haben eine Vis-à-vis verloren damals, die sehr, sehr krasse Sachen dort geleistet hat mit denen zusammen. Und die haben danach noch ein, zwei Personen, die versucht haben, da so Fuß zu fassen, verloren. Und ich glaube, ich habe auch nur so lange, konnte da so wirklich funktionieren und Sachen aufstellen, weil ich sehr, sehr viel auch einfach tragen kann, so, ne? Ich kann sehr viel, ich funktioniere in sehr schweren Umgebungen, so.
16 Bars war eigentlich dein großer Bruder, nochmal.
Basically, aber toxischer. Aber ich glaube, 3,5, 4 Jahre gemacht. Mhm. Und das Schöne ist, dass jetzt die Kids, die sozusagen Ami-Rap-affin waren damals und die so meine Sachen geguckt haben, die kommen jetzt auf mich zu und sind so, hey, ich habe das so gefeiert und du hast so geil gesagt. Und ne, durch Corona und so habe ich dann auch angefangen, deutsche Sachen zu machen. Mhm. Weil die Amis sind nicht mehr hergeflogen. Und ich habe mich mit diesem Markt mehr auseinandergesetzt. Ich habe Liebe zu dieser Sprache und der Musik hier gefunden. Und das war auch essentiell. Aber am Ende des Tages, ich weiß nicht, ich gucke mir nicht mal mehr den YouTube-Kanal an. Ich gucke mir gar nichts mehr an von dem, was die machen.
Ist auch nichts mehr. Also ich habe gestern geguckt, ich glaube, das letzte Video ist 7 Monate alt. Man muss aber auch natürlich sagen, wenn man sich anguckt, rap.de oder Juice, ne, die gibt es halt gar nicht mehr. Und ich glaube, den rap.de-Kanal gibt es auch nicht mehr. Also wenn du dir vorstellst, dass jetzt einfach alles von deiner Arbeit auch gelöscht wäre, was dann ja zum Beispiel bei rap.de, Skinny oder Alex Barbians Interviews, die sind einfach nicht mehr da. Ne? Das ist dann schon irgendwie ein bisschen schade, weil diese Historie, also soweit ich weiß, sind die nicht mehr da.
Also offline einfach halt.
Yeah, ja, genau.
Du, es ist super schade, aber ich glaube, diese Zeit der großen Rap-Magazine ist vorbei. Ja. Aber ich glaube, in 16 Bars hätte sich noch halten können mit den richtigen Leuten so. Ich glaube schon, weil die waren sehr fortschrittlich. Die haben früh mit Twitch angefangen. Wir haben Twitch gemacht, super früh so in diesem, also.
So eine Talk-Runde 4 Leute war da, oder?
Ja, genau. Ja, wir haben schon früh Sachen, also es war sehr wandelbar, aber das kam auch durch die Menschen, die dort waren. So, weißt du? Also, I don't know.
Wann war denn dann der Punkt oder gab es dann einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, so, ich bin jetzt dann raus?
Auf jeden Fall. So, als sie wollten mein Management übernehmen und dann habe ich gesagt, weil ich glaube, die hatten immer so, ich glaube, es war sehr schwer für sie zu akzeptieren, dass ich halt das Gesicht dieser Marke auch geworden bin, so ein Stück weit. Und als sie dann wollten, dass sie das Management machen und noch ein paar andere Sachen, ab da war ich dann so, nee, ich bin raus. Und wir sind alle gegangen. Wir sind alle relativ in dem gleichen Zeitabschnitt, haben wir das Unternehmen verlassen. Und dann habe ich halt ganz lange einfach labelseitig gearbeitet. Ich habe dann bei Atlantic gearbeitet. Wir haben Atlantic Records Germany aufgemacht.
Wie kam das? Und
Natascha Augustin, krasseste Frau so. Mhm. Sie ist ja Verlegerin und sie ist mittlerweile auch die Chefin von Warner Chappell Music Germany. So. Also sie ist Big Boss jetzt. Mhm. Und sie hatte die Aufgabe für Warner ein Rap-Label aufzumachen. Und ich glaube generell, Atlantic ist ja aufgekauft von Warner, also die Brand Atlantic ist auch eine sehr schöne Brand, Nostalgie-Brand, steht für etwas. Und dann wurde das einfach halt in unterschiedlichen Territories sozusagen gestartet. Und das war Deutschland auch ein Teil davon. Und dann haben wir das einfach angefangen zu dritt. Und ich habe halt Hachi, ehemals 16 Bars, mitgenommen, weil ich fand, der war ein grandioser A&R. Also was Scouting betroffen hat, er war so früh an Artists dran im deutschen Raum. So, ich habe ihn empfohlen, jetzt hat sich mit ihm getroffen, meinte so, okay, der ist krass.
Wie heißt er mit Nachnamen?
Hachi Altinpina heißt er.
Nochmal ein bisschen länger.
Hachi Hache eigentlich Altinpina.
Mhm. Schreibe ich dann in die Shownotes.
Ja, er ist toll. Er ist so krass. Er ist wie so ein Trüffelschwein, Mann. Ich schwör's dir, sowas habe ich noch nie gesehen. Er hat mir Tilo gezeigt, da hatte der noch, keine Ahnung, 1000 Views auf, so gefühlt so, ne? Also, der war so früh an Leuten, weil er auch das hat, was ich habe mit Ami-Rap, hat er für so Underground.
Mhm.
Und Mako super früh reingeholt, mit dem Content gemacht, diese Bolo Boys Movement. Also, der war so early, early. Und er ist immer noch bei Atlantic und ist sehr, sehr krass in dem, was er macht. Ich finde, er hat sich unheimlich entwickelt. Er ist ein sehr krasser A&R und ein sehr, sehr krasser Mensch. Und wird noch unfassbare Sachen machen in diesem Business. So remember the name, wenn er sich jetzt mal jetzt nicht schon sagen kann über ihn. Und genau, er ist immer noch bei Atlantic. Natascha nicht mehr. Sie kümmert sich nur um, also was heißt nur, aber sie kümmert sich ja komplett um Warner Chappell. So, und ich bin bei Atlantic auch nicht mehr und mache jetzt mein eigenes Label. Yay! Bald.
Okay.
Ja.
Wie wird das heißen? Steph Label.
Nein, nein, nein. Nein. Das Label dreht sich nicht um mich. So. Ich bin Stefanie Esther Karl, da bin ich nicht Steph. Da bin ich, das hat nichts mit meiner Personality zu tun, so, sondern es wird Hey the Label heißen. So.
Mhm.
Einfach Hey. Wie und? Die Marke Ja von mit so einem Ausrufezeichen, einfach Hey.
Ah ja, ja, gut. Und über wen, das bringst du dann auch über, ist so ein Atlantic Joint Venture?
Nein, 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 nein. Mm-mm. Ich werde noch nicht sagen, mit wem das rauskommt, to be announced,
mhm.
Aber es ist auf globaler Ebene mit einem Distributor. So.
Okay, also genau. Vertrieb.
Mhm. Vertrieb, genau. Und da, ja, starte ich. Hoffentlich bald.
Auch A&R-seitig dann?
Nein, Head of, also mein Label.
Okay.
Es gehört mir. Also,
ja.
Also Indie-Label halt, Boutique-Label.
Ja, okay, ja. Cool.
Ja.
Nächste Lil Yachty-Album, also über deins. Gut, dass du die Freundschaften gepflegt hast.
Ich will keine Established-Leute sein.
Mhm.
Das will ich gar nicht. Das ist nicht mein Anspruch. Boah, das hört sich jetzt voll verrückt an. So, das ist so, was stimmt mit der Alten nicht? Ich will keine gefestigten, schon gestandenen Leute, die ihre Zahlen machen. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe auch keinen Bock, mich auf Rebranding zu spezialisieren. Ich möchte neue Menschen finden. Menschen, die mich fucking inspirieren. Musik, die mich inspiriert. Ich möchte eines Tages zurückblicken können und sagen können, ich habe jemanden gefunden, der so einen Einfluss hat wie ein Ed Sheeran oder eine Adele. Ich weiß, das ist so voll weit aus, ob das passiert, ich weiß es nicht so, ne? Aber das ist der Anspruch, mit dem ich an dieses Ding rangehen möchte. Ich möchte einen Song haben, der die Welt bewegt, so überall läuft. Ich will einmal daran beteiligt sein, einen Song aufzustellen, der im Radio in Kenia in der Savanne irgendwo spielt und gleichermaßen hier in Deutschland in einem Stadion irgendwo. Ich will, das ist das Level, auf dem ich stattfinden möchte, und das muss ich halt auf einem globalen Level machen, und auf diesem, es wird auch, der Vertrieb wird auch auf globaler Ebene gerade verhandelt, oder wir sind noch mitten in der Verhandlung, und das ist so übelst anstrengend, Alter, so International Music Law, wow. Ja. So, oh mein Gott, das ist einfach anstrengend. Also, als ich vorhin gesagt habe, du denkst, du weißt mehr als du weißt, gar nicht. Ich wusste gar nichts. So Wörter wie Perpetuity und keine Ahnung was, du sitzt einfach da, du hast krasse Anwälte und du denkst, musst trotzdem, also es ist wirklich ein anderes Level an Vertragsverhandlungen und so durcharbeiten und verstehen und Mathe und Prozente und wow, so, ne? Es heißt nicht, dass ich nicht auch Domestic sein möchte, das ist auf gar keinen Fall. Also ich würde auf jeden Fall auch deutscher Act sein. Es gibt auch schon zwei Leute, die ich die ganze Zeit im Auge behalte und ich bedenke mir so, hoffentlich sieht die niemand, hoffentlich sieht die niemand.
Schwierig, ne?
Ja, ich weiß, es ist einfach durch TikTok und alles, man ist so schnell überall. Aber egal, trotzdem, ich werde Leute sein, die mich inspirieren, die ich krass finde, und dann werde ich die gut arbeiten, ein Label haben, das so auch so ein Gefühl vermittelt, so, ne? Wie so ein TDI hast du ein Gefühl, für was es steht, was es ist, so, ne? So,
Kendrick Label.
Ja, so jetzt PG Lang hat auch so sein eigenes, ne? So früher Kendrick, er ist jetzt PG Lang, er hat jetzt sein eigenes Label sozusagen.
Okay.
Aber das, was es so, ich will, dass es so, du es fühlst, wofür dieses Label steht, was es hat, so, ne? Ich möchte, dass es eine Textur hat. Ich möchte, dass es Gesichter hat. Ich möchte, dass Artists hat, die auch so miteinander Musik machen. Ich möchte so, ich will, dass es so wie so ein LVRN oder so ein, ja, so, du weißt, wenn Eck kommt, dass das ist so. Mhm. Weißt du, das, ich kann es sehr schwer
erklären. Nicht so ganz, aber
es ist so,
also LVRN sagt mir jetzt auch nichts.
Love Renaissance sind so ein Summer Walker, Black, so, das ist so eine ganz bestimmte, du hast so ein Gefühl, du verstehst, warum sind diese Leute in diesem Label so, ne, so eine, ich weiß gar nicht, ob Ari Lennox da jetzt ist, aber ist jetzt auch egal, aber so, Dreamville. Dreamville ist das perfekte Beispiel. Dreamville von J. Cole, das Label. Mhm. Wenn du das Roster anguckst, du sagst, das ist Dreamville.
Okay.
Wie die Artists arbeiten, die Musik, die daraus entsteht, das ist Dreamville, das ist aus einer Feder gefühlt, aber trotzdem individuell alles super interessant. Mhm. Ein J.I.D., ein Earth Gang, so ein Duo. Du verstehst, oder Opium. Opium von Playboi Carti. Du verstehst es. Das ist Ken Carson, Destroy Lonely, so. Das ist so, du fühlst, was das Label bedeutet. Und das will ich einmal in meinem Leben schaffen. Wenn ich das gemacht habe, ich schwöre, ich verschwinde. I'm gone, you'll never see me again. Ich chill. Wenn ich das einmal geschafft habe, I'm happy, so. Ich weiß, sehr hohe.
Ja gut, aber aim for the stars, ne? Oder for the moon, also ne? Einfach höher oder sich das Höchste anvisieren, dann landet man auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen besser, als wenn man sagt, ja, ich mal gucken, ist schon cool, wenn wir mal im Radio laufen. So.
Ja, aber das ist auch toxisch gegenüber einem selbst, glaube ich, weil ich glaube.
Kommt drauf an, ne? Wie hart du zu dir bist, wenn es halt nicht klappt.
Ja, genau. Aber ich glaube, ich will es machen, weil ich Spaß daran habe. Das ist das Allerwichtigste, dass ich es genieße und liebe, es zu machen. Aber ich will, dass es für was steht. Das ist, glaube ich, der Punkt. Mhm. Ich will, dass in meinem Label Menschen arbeiten, die aussehen wie ich und auch Jobs bekommen, die so aussehen wie ich, weil sie gut sind in dem, was sie machen und denen nicht die Tür zugeschlagen werden sollte aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrer Sexuality. So, ich möchte das, was in diesem Label stattfindet und was wir damit machen, und das muss auch größer sein als Musik. Es muss seine Bedeutung haben, so. Es muss auch ein Safe Space sein, so. Es ist sehr viel passiert in meinem Leben, sehr viel in dieser Industrie passiert, und ich werde, wenn selber, dann dafür sorgen, dass es nicht so ist, dass ich als Arbeitgeber und Head von meinem Label ein Space schaffe, wo du siehst, Menschen sind da, weil sie krass sind in dem, was sie machen, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe, Sexual Orientation. Ich will, dass es so für was steht. Mhm.
Aber wirst du das dann fulltime machen?
Klar, also ich habe zwei Jobs fulltime gefühlt. So. Mhm. Immer. Ich bin Workaholic. Es ist dieses Business, diese Industrie, es sind Workaholics. Es sind viele. So. Ich habe kein normales Verhältnis. Ich glaube auch nicht an Work-Life-Balance. So. Ich glaube nicht daran, weil ich weiß, mein Leben ist zu strange, als dass ich das schaffen könnte. Und wie würde das funktionieren, wenn ich, also ich arbeite so und so und so und so und so und so viel, und als Ausgleich muss ich jetzt genauso viel chillen? Das irgendwie funktioniert, weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ist wahrscheinlich eher bei Jobs, die eigentlich erfüllen. Wo du einfach nur für das Geld hingehst.
Ja, wahrscheinlich, ja, so. Aber auch das, wenn ich das könnte, wäre das was anderes, aber ich kann gar nicht so arbeiten, ich funktioniere gar nicht so. Ich arbeite, ohne zu wissen, dass ich arbeite. Ich arbeite und check gar nicht, dass ich arbeite, weil ich so viel Spaß daran habe.
Mm. Aber du meinst auch, dass du 4 Stunden am Tag fokussiert arbeitest. Wie ist denn da deine Arbeitsweise? Stellst du dir da irgendwie auch Timer, oder wie schaffst du den Fokus?
Ich zwinge mich. Ich zwinge mich, mich hinzusetzen und E-Mails abzuarbeiten und solche Sachen zu machen. So. Mhm. Das ist einfach, das gehört dazu. Und Paperwork, das sieht alles so flashy aus, aber es ist alles super viel Paperwork. So. Und wenn du das nicht machst, hast du ein Problem irgendwann. Und ich glaube wenn das Label startet, wird es auch noch mal anders sein, in was mein Pensum ist, wie viel machen kann. Aber meine Kreativität lebe ich nicht nur durch coole Marketingkampagnen oder solche Sachen aus, weil mir das macht es genauso Spaß, ja, so, ne? Aber, oder das geile Sessions aufzustellen, sondern vor allen Dingen auch Content zu erschaffen. So, ich liebe meinen Content. Ich gucke meinen Content gerne. Ich find's übelst gut so. Ich find's übelst witzig. Und ich will immer besser da drin werden. Und ich finde die Themen interessant. Ich find den Space geil. Ich habe Spaß daran. So, ich liebe es, mich hinzusetzen und mit dir, guck mal, wie lange wir sitzen. Du armer Typ, Alter. Du denkst so, scheiße, Mann, wir sitzen hier ewig lang. Über Musik zu sprechen, abzunerden, so, das ist so. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die genauso fühlen.
Ja. Wie kam denn dann, auch da hast du ja eigens gegründet dann, dass du gesagt hast, jetzt mache ich eben alles selbst. Hey Steph, ich gehe jetzt an den Start und habe jetzt mein eigenes, ich habe jetzt keinen Auftraggeber, sondern bring das über mich raus. Wie waren die Schritte dahin, dass du gesagt hast, ich mache das?
Ich war sehr unglücklich, nur Labelarbeit zu machen. Ich bin so eingegangen, so wie dein Efeu da oben. Ich bin einfach eingegangen. So. Es hat was gefehlt. Es hat was Essentielles in meinem Leben gefehlt. Es hat etwas. Wenn du selber ein Creative bist, du musst schaffen. Es ist, fühlt sich so an, sonst als würdest du nicht atmen, du erstickst langsam. So. Und ich sag dir ehrlich, ich habe was gesehen, das so schlecht war, dass ich gedacht habe, das kann so nicht weitergehen. Ich habe online ein, zwei Interviews gesehen und dachte so, oh mein Gott. Gott, ist das schlecht. Wow. Katastrophe.
Von wem?
Nee, werde ich nicht sagen. You wish. Und ich dachte so, boah, das kann nicht sein.
Game needs me.
Ich dachte dann so, ganz ehrlich, I'm gonna do it my fucking self. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe es jahrelang gemacht. Ich habe super viel wirklich gearbeitet. Ich bin nicht nur eine Moderatorin gewesen, die sich vor die Kamera gesetzt hat. Nein, ich war in diesem Unternehmen. Ich verstehe, wie diese Scheiße funktioniert. Ich habe meine Kontakte. Ich mache es fucking selber. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und habe es mit einem Destroyed-Only-Interview gemacht, den man eigentlich auch nicht bekommen hätte und nicht mehr bekommen wird. Und einfach smart. Geredet, Tourmanager, bla. Hatte so eine Lego-Figur dabei. Ja, ist mein voller Ernst.
It's okay.
Take what you can get.
Ja.
Yeah. Yeah, you know. So eine Destroy-Lonely-Lego-Figur von so einem weirden Dude in Amerika, der die mit einem, wie heißt das, Dingsdrucker? 3D-Drucker stellt er die her und hatte die rübergeschickt und gesagt, falls du es jemals schaffst, ich hab das einfach eiskalt. Ich so, I have a present for Destroy-Lonely, can we do an interview, just show it to him. Und Tourmanager so, oh, pff, that's cool as fuck, yeah, let me talk to him. Und ey, same shit. Nichts ist unmöglich. Bin da rein, Interview gemacht. Hochgeladen, Kanal gestartet. Vorher war sehr viel Arbeit natürlich. Logo, Mikrofon, welches Equipment brauche ich? Es ist halt auch Investment leider. Ne? So, du merkst es selber, du musst einfach alles kaufen. Aber ich wusste schon, ich hatte die richtigen Kameraleute, ich hatte das richtige Mindset und du musst auch irgendwie dreist as fuck sein, Leute einfach voll labern. So. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht. Und krasserweise online gegangen, Kanal hatte 0 Subscriber, ist jetzt das erste Video, war bei über 100.000 mittlerweile.
Ja.
Und ich habe immer wieder so Ausschläger, ne, so, wie ist es über 100.000, Omalay ist über 100.000, natürlich mache viel Afrobeats, I'm black, of course, I'm Kenyan, I'm African, like, you know, war auch low-hanging fruit, to be very honest. Leute, Afrobeats, riesiges Movement, warum interviewt niemand diese Menschen? Also, da habe ich gar keinen Sinn gemacht für mich. So, ich habe das nicht verstanden. Ich dachte so, okay, sind die Leute, peilen sie es nicht? Latin, oh mein Gott, wenn ich Spanisch könnte, ich schwör's dir, ich würde da zerreißen. Oh, ich würde ein Fade so gerne interviewen. Ich würde so Chino Pacas, so Xavi, so diese ganzen Leute. Boah, so, I wish I would understand what you're saying. Ich verstehe es nicht. Aber ist egal, weil der Sound ist geil, Mann. Bad Bunny, letzte Album, übelst krass. Was für ein krass grandioses Album. Und ich denke mir so, ich werde Spanisch lernen. Ich werde es auch noch machen, glaube mir. Und das Krasse ist, nicht nur dieser Content entsteht dabei, sondern auch Netzwerk wächst.
Mhm.
So, das hat zwei Sachen, die wirklich ich auch für mein Label nutzen kann am Ende des Tages. Mein internationales Netzwerk ist sehr, sehr stark und sehr, sehr groß. So, und ich bin sehr stolz darauf. Das ist auch viel Pflege. So, es ist viel Arbeit. Es ist viel checking in. Are you okay? How's stuff? Oh, fuck. LA wildfires. Is your family fine? So, das ist so super viele Beziehungen, die man pflegen muss über Jahre, Jahre, Jahre. So. Und das habe ich immer gut gemacht von Anfang an und ich bin sehr stolz darauf. Aber ich mache auch viel falsch, Mann. Ich bin auch super viel Failure gehabt, so, ne? Viele Interviews, die nicht so viele Klicks bekommen haben, obwohl ich dachte, die waren grandios, aber das kommt mit der Zeit. So, alles fängt klein an, du musst nur anfangen. So, daran glaube ich ganz fest. Das Gleiche wird es mit dem Label sein. So, ich habe ein sehr gutes Angebot bekommen und ich musste es einfach wahrnehmen und sagen, okay, fuck it, ich mach's jetzt selber. Mhm. Ich habe genug gesehen, ich habe 2,5 Jahre Universal, 2,5, 3 Jahre Atlantic. Ich verstehe es jetzt. Ich mach's jetzt fucking selber. So. Und ich weiß, was ich nicht gut finde. Und ich weiß, was ich sehr gut finde. Und so werde ich meine Schritte gehen. Ich werde mies auf die Fresse fallen. Ganz oft. Ich bin mir so sicher. Aber ich liebe das. Lass mich auf die Fresse fallen. Soll ich zurückblicken und denken, warum dachtest du kannst das? Alter, du hast auch gar keine Ahnung. Weil das hatte ich mit Hey Steph TV auch. So, da habe ich einfach ein Interview vom Markt gemacht, das heißt kein Interview. What the fuck, das ist weird. So, keine Ahnung, aber ich hatte Bock auf einmal wieder. Ich hab Bock auf diese New Wave, ich hab Bock auf diese neuen Kids, ich mag den Sound, ich liebe Hood Trap. Oh mein Gott, Hood Trap ist so geil, Mann. Was für ein geiler Sound. So Sala M, Cairo LB, Zacka Valley, so, das feiere ich. Ich feiere die Musik. Ich feiere die Personalities, die entstehen in Deutschland gerade. Ich feiere, dass schwarze Künstler endlich so akzeptiert werden, Anerkennung bekommen und so. Das ist so, das war früher gar nicht so. Es gab wenige Black Artists in Deutschland. Also wenige.
Ja, auf jeden Fall. Nochmal, um auf Hey Steph TV zu gehen. Ja. Was ist denn dann für dich überhaupt so ein Erfolgsindikator, abgesehen von Klicks? Kann sich das überhaupt finanzieren zum Beispiel? Oder ist es für dich eher so ein Projekt, wo du weißt, dadurch entstehen andere Sachen, aber ich komme da wahrscheinlich schwer auf Null raus?
Also ich glaube, was ich auch auf jeden Fall gelernt habe, ist, wo ein Detriment, also so ein großer Fehler gemacht wird, ist zu denken, dass du nicht super viel Geld verlieren wirst, so, ne, am Anfang. Also es ist so, klar, ich musste sehr viel selber erstmal bezahlen aus eigener Tasche und hab super viel von meinem Ersparten in mein Business einfach gesteckt, so. Und das ist auch nicht einfach, ne, aber du brauchst das Equipment, du brauchst die richtigen Leute und du willst auch die Menschen fair bezahlen, so. Du willst, dass die Menschen gerne mit dir gemeinsam arbeiten und die machen es auch gerne für einen guten Preis, wenn die wissen, sie können sich auch ausleben, so, ne, also ich rede meinen Kameraleuten niemals rein, was Optik, Sound, ich kann sagen, ich find's gut oder ich find's hässlich, aber that's it. So, ne? Also mehr als das kann ich nicht sagen.
Das hässlich mal
nochmal. Also weiß ich nicht, ob das schon das Ergebnis ist, aber man muss schon sehr viel selber investieren, aber du musst auch so krass daran glauben, zu wissen, dass es die Sachen irgendwann Früchte tragen werden. Mhm. Ich habe mega viele internationale Interviews gemacht und so Sweet-Tastings für Festivals, weil es schneller Content ist, fun ist, so viel Engagement hat für die Leute und noch witzig, so ein bisschen so Lost-in-Translation-Type-Shit, so, ne, kulturelle Differenzen durch Essen. Und ich habe super viel davon gemacht und jetzt erst, also die Plattform wird irgendwann 2 Jahre alt jetzt, glaube ich, ja. Und jetzt erst ist es so, dass wir auch Partner haben. Also Leute, die sagen, ey, wir peilen es, in welche Richtung du gehst, wir supporten das. Und wir machen das auch monetär, so.
Karl Kani zum Beispiel.
Karl Knei, so. Karl Knei, ja. Ich habe auch ganz oft Karl Kani gesagt früher.
Das klingt eigentlich auch ganz cool.
Ja, finde ich auch, aber ey, du kannst den Leuten nicht sagen, wie sie heißen, so. Das ist ihr Name. Ja,
das ist dein Partner.
So, ne? Und ich habe es auch sehr viel mit Snipes gemacht, über die Jahre hinweg, auch bei 16 Bars. Und ich glaube, die Menschen peilen jetzt so, ich bin wieder da. Ich mache auch Sachen auf Deutsch, aber was sehr bestimmt ist. Niemand kann mir sagen, wer meine Gäste sein werden. Niemand kann mir sagen, wen feiere ich nicht. Niemand kann mir sagen, worüber. Es ist mein Space. Auf meiner Plattform mein Space, meine Ideen. Niemand kann mir da reinreden. Und das ist so ein fucking geiles Gefühl, ja. Also das ist wirklich super. Weil ich weiß, was mir gefällt und ich muss daran glauben, dass es auch anderen Leuten gefallen wird. Kann auch sein, dass es nicht mehr gibt irgendwann. Kann sein, aber ich weiß es nicht. So, ich weiß es nicht. Ich probiere einfach Stück für Stück. Ich habe gesagt, ey, ich mache kein Interview, ich guck. Und es läuft okay. Ist nicht krass, ist nicht schlecht, ist auch okay, finde ich.
Und ist es dann auch kein Interview für dich? Also bereitest du dich zum Beispiel nicht auf deine Gäste vor? Oder
fast gar nicht. Mhm. Fast gar nicht, weil es sind fast alles Menschen, die ich im echten Leben auch kenne. Mhm. Menschen, die ich sehr mag. Ich drehe in meiner Wohnung aktuell noch, bald nicht mehr. Das heißt, jemand, der in mein Zuhause gelassen wird, es muss jemand sein, mit dem ich gut klarkomme so. Also das ist so mein, ich glaube, es ist nochmal für Frauen vielleicht anders als für Männer oder dass man so, du willst halt
ich will ganz... keine Arschlöcher hier haben.
Ja, es gibt auch bestimmte Personalities und People, du willst einfach nicht, dass sie deine Adresse kennen. Ja, ja. Ich werde jetzt keine Namen sagen, aber es ist schon okay so, ne? Und ich mache das nur mit Leuten, die ich wirklich so mag. Mhm. Also oder die ich selber feier und dann jemand sagt so, ey, ihr würdet voll fitten, wenn ihr über Musik redet. Menschen, mit denen ich so leidenschaftlich über das reden kann, was ich liebe, so Musik und Anime, so. That's it. Und das tun wir auch. Mhm. Ich sitze da nicht, ich kenne diese Menschen ja, ich weiß ja so, was deren Werdegang ist. Und bei denen, wo ich es nicht weiß, frage ich halt einfach Musikfragen. Fragen, wo ich mir wünschte, jemand hätte sie mir gefragt. Because I care.
Ja.
Ja.
YouTube ist so die Hauptplattform, würde ich mal sagen. Aber nee. Okay.
Nee, das denkt man, ist aber nicht so. Mhm. TikTok ist auf jeden Fall schon so von der Größe her da, wo wir auch viele rein investieren, so.
Also sehr da, viele Clips. Da macht ihr dann auch Werbung? Da schaltet ihr Werbung auf?
Ja, nee, ich habe noch nie Werbung geschaltet. Nein.
Okay, also rein investieren heißt einfach die Sachen zu
posten. Genau, nochmal super viel da posten und so. Und ich growe gerade das sehr gut und sehr viel. Und ich hoffe, ich glaube nicht, dass es jemals der größte TikTok-Kanal wird, aber es soll er auch nicht. Es muss die richtige Gruppe an Menschen sein, die dem TikTok-Kanal folgen. Mhm. So, das ist das Ziel.
Verdienst du darüber Geld?
Ja, schon, aber nicht so viel. Also nicht so viel. Und es ist auch sehr schwer, weil wenn du Leute hast, die gerade großes Momentum haben oder so, gibt es super viele so Clip-Kids, nenne ich die, die voll viele Clips aus dem YouTube-Interview dann selber hochladen. Und dann kannst du mit deinem Account das nicht hochladen, weil dir vorgeworfen wird, dass du deinen eigenen Content nicht, also dass der so gedoppelt ist, so urheberrechtlich geschützt ist. Yeah. Das ist eigentlich total crazy. Also damit kämpfe ich bis heute. Aber so, nee, es ist schon, TikTok ist schon der Space. Ich will meinen YouTube-Kanal auch wachsen sehen. Aber auch da, wenn ich es irgendwann mal schaffe, dass es so 50.000 Subscriber sind, 100.000 Subscriber sind, die sich aber wirklich, wo ich weiß, das sind die-hard Leute, die es verstehen, die die Sprache verstehen, den Style verstehen, das Movement verstehen, das ist mir viel lieber als einen riesigen Kanal, wo es einfach so streut. So. Ich will eine ganz bestimmte Gruppe an Menschen erreichen.
Hm.
Leute, die so krank sind wie ich.
Meinst du, da gibt es so viele? 50.000 ist schon.
Mm, ja.
So doch, krank, meine ich.
Ja, Mann.
Okay, krass.
Doch, 100%. 100%.
Eine Frage, die du auch schon gestellt bekommen hast, aber vielleicht ist es ja updated. Wenn du gerne interviewen würdest, hast du Soulja Boy genannt, Vince Staples? Gibt's
nein,
da noch
Vince
andere?
Staples weiß ich nicht mehr.
Weiß er nicht mehr?
Also geupdated. Soulja Boy auf jeden Fall. Wäre, glaube ich, sehr legendäres Interview. Ich habe schon legendäre deutsche Sachen auf jeden Fall gemacht. Viel mit Farid, viel mit Flair.
Farid Bang auch Stunt-Dreh zum Beispiel.
Ja, war sehr witzig, auf jeden Fall, doch. Also mit dem habe ich früher sehr, sehr viel Content gemacht. Mit Flair habe ich auch schon 3 Interviews gemacht.
Krass.
Wer noch, Mann? Lass mich überlegen. Wer ist richtig krass, so den ich feiere?
Oder auch eine Person, die gestorben ist, wo du denkst, ach, fuck.
Ex hätte ich gerne interviewt. Ex hätte ich sehr gerne interviewt. So.
Ex-Tentation.
Ja, genau. Doch. Den hätte ich sehr gern vor die Kamera bekommen. Weil ich glaube, dass er, wenn er noch gelebt hätte, musikalisch ein extrem krasser Stern am Himmel gewesen wäre, so. Vom Sound.
Mhm.
Ich glaube, der hatte so viel Potenzial. So schade, Mann. So viele Leute sind jung gestorben. So viele Leute, die ich interviewt habe, sind gestorben. Das ist so krass eigentlich. Wirklich viele sind tot, ja.
Und von denen, die du interviewt hast, wer ist da mittlerweile schon gestorben?
Young Dolph ist tot. Juice WRLD ist tot. Dann, wer ist noch gestorben? PNB Rock ist gestorben.
Und nimmst du das dann wahrscheinlich anders wahr, wenn du die Person schon in echt gesprochen hast und die ist gestorben?
Young Dolph hat mich richtig gekillt, so auf jeden Fall. Das fand ich hart. PNB Rock auch. Juice WRLD war so irgendwie, wenn ich ehrlich bin, absehbar. Weil du kannst halt schon einordnen, diesen Drogenkonsum und du verstehst. Ich glaube, ein Kodak Black wird auch nicht mehr so lange leben, wenn ich ehrlich bin. Und dem hatte ich schon vor der Kamera und den, also der hat ein extremes Drogenproblem. Also es gibt so ein paar so. Aber Young Dolph war schon krass schlimm. Bin ein riesiger Young Dolph-Fan. So. Und sehr eng mit seinem Team geworden, auch jetzt, nachdem er gestorben ist. Und das ist einfach wie so ein riesiges Loch.
Hm.
Er fehlt. Also Key Glock macht das schon ganz gut, finde ich. Aber so, das hat mich sehr mitgenommen. Weil er auch eigentlich schon OG war, so. So, wie kann, weißt du, was ich meine? So, der ist schon älter, also eigentlich eine ältere Memphis-Legende. So, war, der war nicht in irgendwelchen Street-Sachen noch, also doch schon, aber halt nicht so aktiv wie diese Kids, so, ne? Nicht wie so ein Ex, der so provokant ist und so irgendwie die so denken, sie sind unantastbar, sondern der ist eigentlich sehr smart, hat der so seine Moves gemacht und der ist einfach tot. Das ist krass. So, das ist super traurig. Das ist richtig schlimm. So, das finde ich richtig. Das hat mich richtig mitgenommen. Das hat mich sehr, sehr mitgenommen, ja. Doch.
Und wenn du jetzt die Musik von ihm hörst, ist da immer noch was anderes, weil du weißt, oder kannst du das ausblenden, dass er gestorben ist und das, weißt du, wie ich meine?
Ich tue einfach so, als ob er noch lebt, ja. Und seine Musik ist jetzt keine Musik, zu der man nostalgisch wird. So. Weißt du, das ist jetzt nicht, also wer weint bei Young Dolph? So, du. So, oh mein Gott. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es für seine Familie so, aber wenn ich 100 Shots höre, oh, come on. So, ich repräsentiere da nicht, ich fühle das, aber nicht auf die Art. So. Aber wäre es jemand, PNB Rock, werde ich sehr traurig. So, wenn ich so, ich glaube, sie ist so, ist nicht selfish, aber so ein paar Sachen von dem höre, die sind eher so melodisch und emotionale Sachen. Das finde ich scheiße. PNB Rock habe ich auch sehr gefeiert. Ja, keine Ahnung. Wenn ich Migos höre, finde ich es irgendwie sad mittlerweile.
Hm.
Was auch weird ist, weil zu Migos traurig sein ist auch. Weißt du, so zu T-Shirt sad sein ist so ein bisschen, aber ich bin sad über die Gruppe, dass die sich verstritten haben und dass Takeoff, mein Lieblings-Migo, gestorben ist. So, das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, fuck, so, ne, aber sonst bin ich da sehr abgehärtet mittlerweile drin, glaube ich, ja.
Wen würdest du gerne nochmal interviewen, weil es so viel Spaß gemacht hat? Oder wo würdest du das Interview nochmal durchleben, sage ich mal, so die Situation und alles?
Ich hatte mal ein Interview mit einem Artist, der hieß Kyle, in einem Bällebad mit Cocktails. Auf einem Greenscreen und wir sind durchs All geflogen in einem Bällebad. Das war grandios. Das war ein geiles Interview. Es war katastrophal vom Sound, weil Bällebad macht es niemals. Aber das hat richtig Spaß gemacht. So, das fand ich super. Wen fand ich noch richtig cool? Mit Denzel Curry habe ich immer sehr witzigen Content, weil er auch ein sehr witziger Dude ist so. Und wir uns privat auch sehr gut verstehen und der einfach total crazy ist. Also mit dem mache ich auch super. Also vor allen Dingen, ich habe mit dem so ein Uno-Video gemacht. Da war die Beleuchtung leider ein bisschen... das Licht ausgefallen, so weil die Batterie leer war und keine Ahnung, da war es so dunkel und oh, das hat mich so sauer gemacht, weil ich dachte so, oh, das könnte so geil sein, so, ne? Und das,
Aber man findet das Video eh nicht, weil wenn man Steph und Curry eingibt, dann findet man ja...
Steph Curry. Mhm. Ja, scheiße. Warum? Aber es ist geil, das ist so, bei Uno wird der wahnsinnig. Also ich habe mal mit dem Uno gespielt und es ist so ein ganz, ganz krasse, der hat mich im Büro vom Atlantic besucht. Weil wenn er in Deutschland ist, kommt er immer mit mir so abhängen. Und er ist so ins Büro gekommen und der ist so, Uno ist krank bei dem. Also wirklich, du kriegst Angst. Er sitzt im Spagat in unserem Büro auf dem Boden, weil der ist ja so ein Martial Arts Dude, so, ne? Der geht ja auch so ein Muay Thai Camp und sowas. Es ist einfach im Spagat, Denzel Curry bei uns auf dem Boden und spielt mit uns Uno. Und ich schwör's dir, der hat uns angeschrien und beleidigt, weil in Florida, die haben auch andere UNO-Regeln oder der hat auch immer gelogen. Der ist immer so angepasst, wie dass er gewinnt. So, ne? Der hat sogar, ich wollte gerade UNO machen, er nimmt so die Karte, er wirft so und sagt so, no, UNO! Und schreit dich so an. Und das war so ein wahnsinniges UNO-Spiel. Und dann habe ich mit ihm so ein Video gemacht über UNO-Regeln und es ist übelst witzig, weil wir wirklich so streiten und er so einfach was UNO, also niemand spielt auch mit dem UNO in seinem Team mehr. Also nur, dass du es, also der will immer UNO spielen, wenn er auf Tour ist. Keiner spielt mehr mit dem, weil es einfach scheiße ist, mit dem UNO zu spielen, weil er so wahnsinnig ist. Aber der ist zum Beispiel jemand, wo ich sagen würde, ich würde jedes Content-Piece mit ihm wieder durchleben, weil er ist Anime-Fan und er ist Musik-Nerd und das vibet einfach. Du spürst es. So, wir sitzen da, wir reden über von Anime zu Musik und es hängt ja sehr viel zusammen. So, ne? So viele aus dem Rap-Bereich ist inspiriert durch Anime. So alles, was Kanye West macht, von seinen Klamotten, also abgesehen vom Antisemitismus, und sowas ist alles Akira und Ghost in the Shell und so alte Anime-Sachen. So, das ist eigentlich voll krass. Das ist einfach Copy-Paste von diesem Typen. So, aber egal. Das weiß halt nur die Anime-Community. Ja, das würde ich nochmal durchleben.
Und eins, was besonders schlecht war, wo du sagen wirst, das würde ich nochmal gerne machen, weil da bin ich gar nicht zufrieden.
Wiz Khalifa. Katastrophe. Schlimmste Interview mein. Also, nein, zweitschlimmste. Also, ich habe erst ein Interview in meinem Leben abgebrochen. Und die Person hasse ich bis heute. Das war mit Ash Nico. I'm saying the name. Schlimmster Interviewgast, den ich jemals gesehen habe. Ich glaube, die ist auch nicht ganz okay. Hm. So vom Kopf her. Katastrophe. Und das habe ich auch abgebrochen, weil sie beleidigend war in ihrer Art gegenüber meinem Team. So. Und also, sie wollte das Interview bei mir machen und ist dann asozial zum, also das geht nicht. So, I don't work with assholes. Das mache ich nicht. So. Da habe ich dann gesagt, so, thank you for your time. Have a nice day. We're done. War nicht so cool. Ja. PR fanden, aber die PR-Leute haben gesagt, ey, das ist den ganzen Tag schon so. Und also die waren eine absolute Katastrophe, aber mein Wiz Khalifa-Interview war nicht gut. Aber es lag an ihm, bin ich der Meinung. Er hatte nicht, hatte kein Weed gehabt mehr, er war verkatert, er war ein bisschen erkältet und der war halt nüchtern. Und ich glaube, der ist so ein Typ, der braucht einen fetten Joint, braucht Ruhe beim Aufstehen, in Ruhe, ganz gesittet. So, ne? Und dann, wenn er einen guten Vibe hat, dann muss man den catchen. Aber ich habe den bekommen, verkatert, kein Gras mehr, bisschen eine Halsentzündung oder whatever. Hm. Übelst schlimmes Interview. Wow. Oh mein Gott. Ne, oh. Ich kann seine Musik nicht mehr hören. Seitdem. Ach, nein, ich kann sie nicht mehr hören. Ja. Also so, weil ich cringe. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie schlecht dieses Interview war. Also es ist so, wie wenn du mich jetzt was fragen würdest und ich einfach einsilbig antworten würde.
Mm, ja.
Der Type Beat. Das war das Level. Aber es lag nicht daran, dass ich nicht mich bemüht habe oder vorbereitet habe oder versucht. Also es war so, hey, genau. Und einfach nur so. Ja. Yeah. Und es ist trotzdem noch online.
Aber da bist du noch frustriert wahrscheinlich, wenn du so viel Arbeit reinsteckst und dann kommt da was raus, was nicht so geil ist.
Es war halt Wiz Khalifa in seiner Prime. So, das, fuck. Das hätte ich gern geil gemacht. Ja. Aber da takes two to tango. Da müssen zwei. Da müssen beide wollen. Er wollte nicht. Und ich glaube, die haben den auch gezwungen. Und das tat mir dann voll leid. Mhm. Und ich habe auch nur 10 Minuten und gesagt, so, okay, dankeschön.
You are released.
Ja. Und er ist dann auch aufgestanden und gegangen. Direkt. Ich hab Tschüss gesagt. Oh.
Egal. Okay, abschließende Fragen. Tipps für aufstrebende Artists.
The number one tip? Was ich jedem empfehlen würde, guck, dass dein Verlag, also your publishing, your label, also was du eins hast, Management, dass das alles getrennt voneinander ist. So. Und dass deine Anwälte getrennt sind von irgendwelchen Ties to these people. Mhm. So. Weil ich glaube, viele Menschen kriegen einen sehr, sehr schlechten ersten Deal, weil sie niemanden im Business kennen. Und dann Leute empfohlen bekommen, vielleicht sogar, bei den Amis ist es sogar so, die kriegen Leute empfohlen, die fürs Label arbeiten. Also die, also das kann ja gar nicht funktionieren, so, ne? Dass der Anwalt, der ja fürs Label
mit sich selbst verhandelt.
Ja, basically so, ne? Das dürfen die zwar offiziell nicht, aber die können schon, also das ist so, ich glaube, da läuft sehr, sehr viel schief. Ich glaube auch, es ist nicht ideal, wenn dein Management auch dein Label ist. Das würde ich auch nicht empfehlen. Das gibt's öfter, auf jeden Fall. Aber ich glaube, dein Management sollte immer unabhängig von allem versuchen, für dich das Beste rauszuholen. Und das wird nicht funktionieren, wenn die auch noch andere Hintergedanken haben.
Hm.
Weißt du, was ich meine? So, ja. Das ist so. Und ich glaube, es gibt viele Labels, die Management sind und Label und auch funktionieren. Aber ich glaube, dass früher oder später immer klar werden wird, dass da dealtechnisch das nicht unbedingt zum Vorteil des Artists ist, sondern zum Vorteil des Labels. Und das ja dann auch zum Vorteil des Managements. Mhm. Also ich glaube, das ist so eine ganz tricky Sache. Also wenn du ein up-and-coming Artist bist, guck, dass das alles getrennt ist voneinander. So, und dass du nach dem Team gehst. Guck nach dem Team, nicht nach dem Logo, nicht nach dem Namen. Wer brennt für dich am meisten? Das ist, glaube ich, auch essentiell. Weil dieses Business ist wie Musical Chairs. So, diese Woche ist die Person da, nächste Woche ist der bei Sony, nächste Woche ist der bei Universal und das sind so 3-Jahrestakt, damit die ihre Titel hochstocken können. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Damit die Raise bekommen, Gehaltserhöhung bekommen und einen anderen Titel bekommen. So, dass der schnellste Weg ist, woanders abgeworben zu werden. So, ne? Und dann verlierst du auf einmal dein A&R und dann fühlt sich niemand für dich verantwortlich. Das ist halt das Schlimmste, finde ich, was passieren kann. Dass du in einem Major-Label-Konstrukt bist und keiner interessiert sich für dich. So, das ist Worst Case. Und ich wünsche das niemandem. Mhm. So. Deswegen guckt nach konstanten Menschen, die euch supporten wollen und an euch glauben und da sein werden und nicht einfach und auch die Interessen nicht miteinander so. Hm. Weißt du?
Ja, klar. Fühlst du dich mittlerweile gewertschätzt oder immer noch underappreciated?
Oh, ganz lange habe ich mich underappreciated gefühlt, aber es lag daran, dass der Content, den ich gemacht habe, einfach nicht für diesen Markt, nicht nur für diesen Markt gedacht war. Und ich glaube auch, dass, was ich Musik-Business-seitig mache, kriegen die meisten Menschen eh nicht mit. So. Und das ist auch okay so. Da spielen ja meine Artists eine Rolle und nicht ich. Hm. Das ist fein. Aber in dem Sinne, ich glaube schon, dass wenn ich überlege, dass man als Frau und Black und in dieser Szene so viel arbeitet und dann irgendwie niemand, also man irgendwie nicht gesehen wird, das ist kein schönes Gefühl, aber das habe ich auch gar nicht mehr und das ist mir auch mittlerweile egal. So, das ist auch ganz krass, das ist einfach, it doesn't matter. So, ich gucke nicht nach links, ich gucke nicht mehr nach rechts, ist mir egal. Kriegen die Leute es mit, es juckt mich nicht mehr. Ich werde meine Schritte gehen, ich werde meine Sachen machen und diese Wertschätzung kriege ich jetzt für meinen Content, den ich gemacht habe, jetzt erst von der Generation, die damit groß geworden ist, was sehr, sehr schön ist. So, die kommen zu mir und sagen, ey, du warst die Erste, die so Ami-Rap-Sachen hier oder internationale Sachen hier, nicht nur Ami-Rap, so auch türkische Sachen, so Ezel und so Leute, der hat sein erstes Interview mit mir hier, wo er kurz im Knast vorher war, wegen seinen Lyrics, so. Ich habe schon wirklich, glaube ich, Sachen gemacht, auf die ich stolz sein kann und ich krieg jetzt von der Generation, die damit groß geworden ist, die Liebe, die ich ganz lange nicht bekommen habe, so von außen. Hm. Und die Wertschätzung, weil die sagen so, ey, du hast einen Juice WRLD kennengelernt, du hast einen Cole Bennett kennengelernt, so, du kennst diese Menschen, du hast sie interviewt, du hast sie gesehen, du hast sie so früh gepeilt und die finden das krass, weil die sind selber alle Musiknerds. Und das ist so schön. Ich hatte jetzt ein Gola Content Piece gemacht und er meinte zu mir so, yo, ich respektiere wirklich, was du aufgebaut hast und das ist schön, sowas zu hören. So, ich weiß gar nicht, warum man den Leuten ihre Flowers immer erst gibt, wenn sie tot sind. Das ist einfach scheiße, aber das sind so, aber das ist eine neue Generation, die jetzt an den Start kommt. So, die, deswegen mache ich auch gerade wieder Content auf Deutsch für eine jüngere Zielgruppe, weil die verstehen es. So, die verstehen das Movement, die verstehen, was ich feiere, so, ne, wenn ich so über Opium rede oder über.
Nicht die Droge.
Nein, über das Label. Die Artists, so, die peilen das. Und das ist schön. Das ist wirklich erfrischend. Das ist so, Leute schreiben so, ja, fühle ich voll, den finde ich besser. Oder, oh mein Gott, das Feature, oh, Lucky Feature ist krasser als Nudie Feature. So, weißt du, das sind so Sachen, die hören sich für andere Leute an wie, what the fuck are they talking about? Aber für Leute, die drin sind, ist voll erfrischend zu wissen, dass es Menschen gibt, die sich darüber Gedanken machen. Ja. Aber egal. So, jetzt habe ich wirklich dein Ohr abgekaut, wie man auf Deutsch sagen würde, oder?
Ich habe noch 2 Fragen.
Ach, echt? Okay. Ja, ja, da bin ich gespannt.
Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
Oh Lord. Diversity. Ich glaube, das würde vielen Major-Labels gut tun, weil ich glaube, das würde den Markt auch nochmal anders beflügeln, wenn andere Menschen da Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, Qualität. So. Ich wünsche mir mehr qualitativ hochwertige Musik so. Und ich rede jetzt nicht von, oh mein Gott, das krasse Orchester oder krasse Aufnahme oder was auch immer, sondern ich will irgendwie so okay, es ist auch viel Plörre dabei, so, ne? Also, es ist wirklich viel Schrott dabei, so, ne? Aber irgendwie, das fehlt mir so, dieses eher Artist-Arbeiten statt Trends, wenn es Sinn macht, so.
Ja.
Das würde ich mir wünschen. Das will ich auch ändern. Ja, beides.
Was wünschst du dir für dich?
Ich wünsche mir, dass ich in 3-4 Jahren das gemacht habe, was ich machen wollte und ein paar Babys bekomme. Und chille. That's it.
Und Rente und dann einfach.
Nee, so. Nicht Rente. So natürlich, das ist meine Leidenschaft. Ich werde es immer machen. Ich werde wahrscheinlich mit so ins Studio mit so einem Schwangerschaftsbauch und mein Kind hört dann, keine Ahnung, Hoodtrap, so während ich im Büro arbeite. Aber that's fine. So, ich will eine Familie. Ich glaube, den Teil darf man nicht vergessen. So, Karriere, being a workaholic hin oder her. Man hat ein gewisses Zeitfenster als Frau und das muss man sich immer kalkulieren. Und wenn du sehr ambitioniert bist und sehr viel erreichen willst, aber auch gleichermaßen weißt, dass das Wichtigste im Leben Familie ist, so, dann irgendwann musst du diese Entscheidung treffen. Wenn ich Penis und Eier hätte, würde ich natürlich anders sprechen, aber als Frau habe ich nicht so viel Zeit. So, ne? Also ich habe sie einfach nicht. Das ist ein bisschen unfair.
Ja.
Aber auch das, also ich wünsche mir das. Ich wünsche mir wirklich Kinder, eine Familie. Dann bin ich halt so eine verrückte Hip-Hop-Mom. It's cool. So eine verrückte Musik-Nerd-Mom. So cringe für meine Kinder. Safe. Aber ich finde das geil. Soll es so sein? Soll ich meine Kinder irgendwie Festival nehmen mit diesen kleinen Headphones? Ist cool. Ich finde das schön. Ich finde das super. Ist okay. Ich kann ein Industry-Baby haben. So, it's okay. Aber ich habe Angst, dass ich das verpasse, das Fenster. Und das werde ich auf gar keinen Fall machen. So, das mache ich. Ich habe viele Frauen kennengelernt, die wollten keine Kinder. Das ist was anderes. Aber ich habe auch Frauen kennengelernt, die wollten Kinder und Karriere hat irgendwie dann präsenter eine Rolle gespielt und dann gab es diesen Moment nicht. Mhm. Oder dieser Moment wurde verpasst und das ist so, das wünsche ich mir nicht für mich. So. Also meine Mentorin, Natascha Augustin, sie hat einen Sohn, so, sie hat eine Familie, sie ist sehr mein Vorbild in dem Sinne, weil ich bei ihr sehe so, okay, irgendwie sie kriegt beides hin.
Mhm.
Und ich glaube, das ist sehr schwer. Deswegen hoffen wir, dass ich es auch schaffe.
Ja.
Was wünschst du dir für dich?
Eigentlich, dass es so weitergeht tatsächlich.
Bist du einfach happy?
Ich bin relativ happy. Also ich wünsche mir natürlich auch, dass ich mehr Zeit Thematakt machen kann,
ja.
Weil es ja auch für mich eher so die Leidenschaft ist. Und was, also bei mir ist tatsächlich das Teil der Life-Balance auch. Mein Job, den ich so mache beim RBB, da verdiene ich halt Geld und ist jetzt auch nicht kacke, ne? Ist auch, macht auch Spaß, wenn es funktioniert und so, YouTube-Videos da hochzuladen, Dokus, gerade wenn sie gut sind, ein bisschen zu promoten. Aber an sich bin ich, wenn es mehr oder weniger so stabil auch weitergeht, ich habe jetzt ja auch einen Sohn, es ist relativ schwierig überhaupt, Sachen hinzubekommen, noch, ne, er ist jetzt in der Kita und so, es wird ein bisschen einfacher und ich bin sehr gespannt auf die Zeit, wenn man halt mit ihm wirklich kommunizieren kann und mit ihm
mag
sprechen.
Mag er Musik?
Er tanzt schon so ein bisschen manchmal.
Cute, okay, er kann nicht laufen, aber er kann tanzen, finde ich super.
Er twerkt so ein bisschen manchmal, steht er dann an diesem Tisch hier und dann hält er sich da fest und wenn dann die richtige Musik kommt, dann geht er so hoch und runter oder er macht auch schon so den Move, dass er so mit seinem Fuß so zur Seite und also ich tanze dann auch vor ihm, dass er so ein bisschen mehr checkt, okay, jetzt ist Zeit zum Tanzen, aber er hat auch so ein Buch, wo er Musik anmachen kann, so Kinderlieder, instrumental an der Seite und wenn man weiterblättert, sind halt die auch die Songtexte und da ist das schon so DJ-mäßig, dass er dann auch ganz oft nicht abwartet, bis der Song vorbei ist und den nächsten wieder abfeuert.
Wow,
so. Es gibt so eine Musikmatte, wo er schon drauf rumgelaufen ist, die aber meine Frau versteckt hat, weil die sehr laut ist und ein bisschen ablenkt. Also ganz, ganz klein war, hat er sehr viel auf so einem Tambourin rumgehämmert und er greift sich relativ häufig auch die Gitarre und zupft da so drauf rum. Das klingt auch gar nicht so scheiße, aber ist die Frage, ob sich das, ob das so fortgesetzt wird. Ich wünsche mir das natürlich schon, dass er irgendwie Bock hat, Mucke zu machen oder zu hören. Aber ich habe auch häufig Musik an, weil das ist auch ein Teil, wenn ich nur Zeit mit ihm verbringe, dann fühlt sich das manchmal, das sagen ja auch ganz viele Eltern, doch so an, als wenn du, als wäre das nicht genug. Und dann mache ich halt manchmal Musik an, auch ein neues Album oder so, damit ich noch zumindest sagen kann, ich habe zumindest nebenbei dieses neue Album auch gehört. Ich hatte noch einen weiteren Input und vielleicht mag er es sogar. Ich gucke natürlich, dass es nicht so laut ist, dass es ihn irgendwie sehr stresst oder sowas. Aber genau, dass man da so ein bisschen Punkte findet, dass man noch dranbleibt und das vielleicht kombinieren kann. Das ist auf jeden Fall dann auch noch.
Ey, normalerweise, also, so wie du mir das jetzt erzählst, das ist bestimmt Artist, Alter. 100%. Bein heben, so, und selber so rumdrücken, safe. Come on, das sounds like it.
Ja, vielleicht
Gitarre zupfen, wenn er das so geil findet. Ja, Mann.
Sagt er immer, I'll retire. Ich habe jetzt 3 Jahre lang Musik gemacht, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt werde ich Fußballer. Aber ist auch okay.
Ist auch okay, aber ich glaube so, wenn du Musik im Haushalt hast, das geht nicht weg. Bei mir war es meine Mutter so, boah, Musik den ganzen Tag, überall. Aber so läuft das weiter. So.
Aber spielst du ein Instrument oder machst du andere?
Ich kann ein bisschen Klavier, aber ich kann kein, also bei aller Liebe, ich bin kein Artist. So auf keinen Fall. Ich will das niemals sein. Ich habe einen riesen Respekt davor. Ich glaube, viele Artists leiden extrem also in ihrer Kunst und durch, so sind so, also ich glaube, das ist so ein ganz anderer Lifestyle so, ne? Und ich finde heutzutage Artist sein eh, ist viel, was dazu kommt. Muss Artist sein, Social Media Personality sein, also relatable sein. Und oh, ich glaube, das ist echt, also, naja, das. Ich bin froh, dass ich meine Penner-Beats in meiner alten Studentenbude gelassen habe, Alter. Ja. Das ist schon gut so. Katastrophal, also wirklich schlimm. Also, da, ich glaube, andere Sachen kann ich besser. Ich liebe Marketing, ich finde Marketing interessant. So Sachen, so das ist geil, so, ne? So, oder Content halt so, das macht mir Spaß und das finde ich cool. Aber ich glaube, so dieser Artist-Lifestyle, so weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wie das jetzt noch wird mit Technologie und so. Ich weiß nicht. Mit den Auszahlungen, Ausschüttungen, so, was ist, so, es ist gerade auch alles so unsicher, diese Space, finde ich. Es fühlt sich an wie viel Umbruch und Veränderung, ja. Ne? So.
Auf jeden Fall, aber auf jeden Fall spannend, dass du da nochmal voll reingehst. Ich bin auf jeden Fall. Happy, es war sehr spannend.
Schön,
ich
ja.
Drück dir auch die Daumen, dass das mit der Familienplanung klappt. Das ist auf jeden Fall ja wirklich, ich kriege es auch jetzt erst, wo ich ein bisschen älter bin, mit, was das überhaupt für ein Hustle ist, was man für Überlegungen haben muss. Und bei uns war es auch tatsächlich gar nicht so wahrscheinlich, dass es mit der Schwangerschaft überhaupt klappen würde. Hat dann geklappt. So ein kleines Wunder dann nochmal zusätzlich.
Wow, God is great. So, und, ne? Wow, schön.
Und sowas, ne? Also man macht sich ja keine Gedanken. Man denkt einfach, ja, das passt schon. Und aber ja, auf jeden Fall wichtiges Thema, was ich auch nochmal beleuchten möchte. Auch zum Beispiel mit Artists sprechen, die zum Beispiel ihre Karriere dann beendet haben, weil sie gesagt haben, hey, ich kann das mit der Familie nicht kombinieren, so auf Bühnen zum Beispiel, und ich will nicht mein Kind irgendwie mitnehmen, aber finde ich auf jeden Fall ein super wichtiges Thema, was ich jetzt halt auch erst sehe und genau, aber vielen, vielen Dank.
Dankeschön, Thema Takt, you know what it is.
It is your favorite music business podcast. Also lasst gerne eine Bewertung da und folgt dem Podcast, damit ihr auch das nächste Interview hört. Dann ist Songwriter und Artist Takt 32 zu Gast. Mein Name ist Tobias Wielinski. Vielen Dank fürs Zuhören oder Zusehen und bis bald.